Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir diese nächsten Sonntage bis zu Karfreitag oder bis Ostern, also knapp davor, unter diesem Thema Glaube am Montag gestalten können, um einfach so einen Einblick zu geben und gemeinsam zu überlegen, wie meine Beziehung zu Jesus Auswirkungen auf meinen ganz normalen, wöchentlichen, täglichen Alltag nehmen kann. Wenn es wirklich so stimmt, wie wir im Lobpreisteam hier gehört haben und auch gesungen haben, dass dieser Gott einmalig ist, absolut herrlich und Jesus unvergleichlich gut, dann hat das doch durchaus auch seine Konsequenzen für meine Beziehung zu ihm, für das, was ich im Alltag vor mir habe, an Herausforderungen zu leben habe. Ich nehme ihn ja mit an meinen Alltag, an den Arbeitsplatz oder in meine Familie hinein, in die Schule hinein. Was für eine großartige Gelegenheit, jetzt gemeinsam untersuchen zu können, wie das denn so konkret aussehen kann. In den Freundschaften, in denen ich lebe, in den Beziehungen oder als Christ in der Gesellschaft, in die wir hineingestellt sind, ganz praktisch meinen Glauben mit hineinzutragen. Jeder von euch hat so einen ganz persönlichen Alltag. Und das sieht völlig unterschiedlich aus. Die einen, die sind morgens früh schon um 5:30 auf der Straße, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen, und andere kommen da erst zurück. Nachtschicht. Die einen, die gehen in die Schule und versuchen da irgendwo den Herausforderungen gerecht zu werden. Andere wachen morgens auf und wissen, auch an diesem Tag bin ich noch im Ruhestand. Völlig unterschiedlich, individuell. Aber für manche sieht es vielleicht so aus wie bei diesem jungen Mann, der wie jedes Jahr zum Geburtstag eines Milliardärs eingeladen worden war. Vermutlich spielt es in Amerika. Diese Dimensionen, die kennen wir in Deutschland überhaupt nicht. Der hat sich zur Aufgabe gemacht oder zur Herausforderung, er möchte seine Tochter an den Mann bringen. Und dazu hat er in seinem riesigen Salzwasserpool, der Süßwasserpool, der kommt gleich dahinter im Park, aber im Salzwasserpool hat er jedes Jahr einen Haifisch einsetzen lassen. Jetzt kommt's, Kathi. Einen Hai. Und jetzt war die Herausforderung, er sagte dann großspurig, so bei Sonnenuntergang, welcher junge Mann es schaffen würde, in dieses Becken hineinzuspringen und am anderen Ende wieder herauszukommen, trotz des Haifisches. Der darf wählen, ob er jetzt die Hälfte meines Vermögens möchte oder die Hand meiner Tochter. Also vermutlich gehört zur Hand noch mehr dazu. Aber so sagt er halt. Und jetzt war er gespannt, ob es dieses Jahr jemand schaffen würde. In den Jahren zuvor hat sich keiner getraut, ja. Und die Menge hielt gespannt den Atem an, wer es machen würde. Ob die Tochter jemanden so interessieren würde? Oder vielleicht auch so die halbe Milliarde? Und dann auf einmal, das Unerwartete geschah, Wasser spritzt auf. Und die sehen jetzt auf einmal einen jungen Mann mit der Kraft, mit der Schnelligkeit seines Lebens. Was er hatte, gab er raus, so wie Michael Phelps oder Ian Thorpe, und schwimmt dieses Salzbecken entlang. Der Hai kriegt es natürlich sofort mit, da ist irgendwas auf einmal, was zappelt. Das könnte doch durchaus ein Leckerli sein. Und er heftet sich dem jungen Mann an die Fersen und verfolgt ihn. Aber der junge Mann war ein Tick schneller und gerade noch bevor er eingeholt wurde, schafft er es, das rettende Beckenrand zu erreichen und kommt raus aus dem Becken und der Haifisch knackt voll mit der Nase gegen den Beckenrand. War knapp, die Menge applaudiert, der Milliardär kommt freudestrahlend auf den jungen Mann zu, gratuliert ihm, klopft ihm auf die Schulter und sagt, wow, super, hat noch keiner geschafft, was möchten Sie jetzt gern, lieber diese halbe Milliarde, die Hälfte meines Vermögens oder die Hand meiner Tochter? Und der junge Mann antwortet nur, also erstmal möchte ich nur wissen, wer mich hier ins Wasser reingestoßen hat. Okay, ja, aber vielleicht geht's euch im Alltag genauso. Irgendwie fühlt man sich im Alltag irgendwo in ein Haifischbecken reingestoßen und man gibt, was man kann, nur um nicht von irgendeinem Hai aufgefressen zu werden. Und die Haie in eurem Alltagsbecken sehen vielleicht auch völlig unterschiedlich aus. Der eine fühlt sich von seinem Chef verfolgt, andere sehen darin mehr so die Klassenkameraden. Bei manchen mag es der Ehepartner sein. Völlig unterschiedlich. Und irgendwie schwimmt man jetzt so ums Überleben. Irgendwie in der Hoffnung, dass man vom Alltag nicht plötzlich aufgefressen wird. Und man noch irgendwie sowas vom Leben haben kann. Nicht unterzugehen oder dem Leben vielleicht doch noch so viel wie möglich Qualität beizumessen. Dass man sagen kann, es ist mir gelungen, meinen Alltag zu bewältigen. Wir werden in den nächsten Wochen verschiedene Herausforderungen des ganz normalen Alltags anschauen. So in einem Gottesdienst nach dem anderen, beim nächsten Mal werden wir uns die Arbeit anschauen. Dann werden wir uns der Familie widmen, wie es da aussehen kann. Völlig unterschiedliche Herausforderungen. Aber immer werden wir suchen, wie das denn praktisch sein kann, dass Gott darin vorkommt. Dass wir Gottes Liebe, seine Herrlichkeit hineintragen können in diese 24 Stunden meines Lebens, 7 Tage die Woche. Um nicht unterzugehen, nicht gefressen zu werden. Entscheidend für diese Betrachtungen in den nächsten Sonntagen wird immer sein, wie Gott sich diese Lebensbereiche denn vorgestellt hat. Wir gehen ja davon aus, und da bin ich in der festen Überzeugung, dass wir in der Bibel ganz grundlegende Hilfen und auch Hinweise für die Gestaltung unseres Alltags finden können. Ich glaube, weil Gott den Menschen gemacht hat, ihn sich ausgedacht hat und ihn entwickelt hat und umgesetzt hat, weiß Gott auch am allerbesten, wie der Mensch funktioniert. Was der Mensch braucht, um einen Alltag bewältigen zu können, um mit dem Leben klarzukommen. Ich glaube, Gott weiß am allerbesten, was für den Menschen wichtig ist. Deswegen tun wir nur gut daran, uns auch an ihn zu wenden mit der Frage, was willst du für meinen Alltag? Was ist dir wichtig, um meinen Alltag auch angemessen bestreiten zu können? Wir begegnen in der Bibel dem Gott des Lebens. Er hat sich das Leben ausgedacht, uns Leben geschenkt. Und nun stellen wir ihm die Frage, wie möchtest du unser Leben haben? Ich verdanke mich dir, Gott. Wir haben es gelesen in diesen Texten, den Geburtstagskindern wurde es zugesprochen. Tim hat es gelesen, Psalm 139. Gott, du hast mich gemacht, mich bereitet. Ich komme zu dir als dein Geschöpf, um dir zu begegnen, dem Gott des Lebens. Wie denkst du über mich? Was ist dir wichtig für mich? Ich möchte diesem heutigen Gottesdienst, dieser heutigen Predigt, eine sehr extreme Erfahrung von Jesus zugrunde liegen. Und anhand von dieser Begebenheit können wir sehr fein ablesen, wie Gott sich das menschliche Leben vorgestellt hat, was die Spielregeln der Menschen für das Leben sind. Wo Gott gesagt hat, das sind die Rahmenbedingungen. Ja, Spielregeln sind ja immer Rahmenbedingungen, die für alle, die auf dem Spielfeld sind, die gleichen sind. Wer Mensch ärgere dich nicht spielt, der weiß genau, es geht nur in diese Richtung. Man kann nicht einfach anfangen, andersrum zu gehen. Eindeutige Rahmenbedingungen, die für alle gelten. Und so hat Gott uns auch Rahmenbedingungen gegeben. Und die werden wir heute in diesem ersten Predigtext mal versuchen rauszufiltern. Ich lese den Text aus Matthäus Kapitel 4, die ersten 11 Verse davon nach der Übersetzung Neues Leben. Sie können es gerne mitlesen auf Ihren Infoblättern auf der Rückseite oder hier vorne an der Leinwand. Auf den Blättern ist es auch in englischer Sprache abgedruckt. Da hat sich für Jesus folgende extreme Ereignis zugetragen. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, heißt es da, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Mir reicht schon ein Tag, um sehr hungrig zu sein. Es waren 40 Tage, so heißt es hier. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein,
Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn deinen Gott nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Soweit das Wort Gottes. Man kann sich diesem einschneidenden Erlebnis von Jesus als Leser von den unterschiedlichsten Seiten nähern. Und es gibt viele Möglichkeiten, diesen Text zu betrachten, und dann reicht auch niemals eine Predigt aus, um den Text auch nur annähernd erschöpfend lesen und bewegen zu können. Wir werden uns das heute auch nur unter einer einzigen Fragestellung tun können. Diese Fragestellung soll heißen, was sind die Spielregeln für mein Leben? Oder was sind die Rahmenbedingungen? Wie stellt sich Gott mein Leben vor, meinen Alltag, das ganz normale Geschehen montags und dienstags, so jeden Tag die Woche? Wenn wir uns diese Geschichte anschauen, sehen wir drei verschiedene Prüfungen, mit denen der Teufel Jesus konfrontiert. Er möchte ihm eine Falle stellen, ihn auf die Probe stellen, ihn versuchen. Er soll verführt werden, die Spielregeln Gottes für das Leben zu verletzen und sich dadurch für das Ziel, das Gott für ihn gesetzt hat, zu disqualifizieren. Das war das große Anliegen. Jesus sollte disqualifiziert werden, weil er sich nicht an das hält, was Gott ihm jetzt gesagt hat. Damit hätte der Teufel gewonnen. Die Welt wäre verloren, die Menschheit wäre verloren. Und das sind vermutlich dieselben Prüfungen, die Jesus damals zeigte, oder denen er damals ausgesetzt war, wie es jedem von uns wohl auch jeden Tag die Woche geht. Ich vermute, der Teufel versucht es auf dieselbe Weise bei uns auch. Also ich jedenfalls für meinen Teil bin mit diesen Prüfungen sehr gut vertraut. Und ich bin schon allzu oft auch durchgefallen. Die erste Falle, die wird Jesus vom Teufel gestellt, auf diesem Gesichtspunkt der Unentbehrlichkeit. Bei Jesus sagte der Teufel damals, er solle doch mal aus Steinen Brot machen. Das braucht man doch als Menschen. Brot zum Leben, Nahrungsmittel. Dass die Menschen auf der Erde nicht mehr hungern oder gar verhungern müssen. Jesus, so bist du unentbehrlich, wenn es dir gelingt, aus den Steinbrüchen dieser Welt Brot hervorzuholen, werden sie alle zu dir kommen. Denn bei dir gibt es Nahrungsmittel, Ernährung. Das ist doch wichtig, dass jeder genug zu essen hat. Aber Jesus lehnt ab. Er macht ja nicht mit. Er macht den Teufel darauf aufmerksam, dass es sogar noch etwas Wichtigeres gibt als einen vollen Bauch. Jesus wollte sich nicht auf diesen Trick einlassen, sich unentbehrlich im Blick auf Nahrung zu machen. Kennt ihr diese Falle auch? Unentbehrlich zu werden? Da heißt es dann, du musst noch mehr arbeiten, denn keiner kann das so gut wie du. Schau dir doch mal unsere Abteilung an, die Mitarbeiter. Das schafft keiner außer dir. Du bist der perfekte Mann dafür. Wenn es du nicht machst, guck mal, dann wird es nur noch 70% werden. Niemand ist dieser Herausforderung so gut gewachsen wie du. Wir brauchen dich. Wir sind abhängig von dir. Wer soll das denn sonst machen? Oh, und es tut einerseits ja richtig gut, wenn man so gebraucht wird, wenn einem so viel zugetraut wird, dass das schmeichelt so ein bisschen. Man wird da ein bisschen größer dabei und die Schultern werden breiter. Boah, ich bin doch nicht schlecht. Aber in Wirklichkeit ist das nicht mehr als eine Falle, eine Prüfung. Und viel zu oft kriegt es der Teufel bei mir damit auch wunderbar geregelt, dass ich vor lauter Wunsch nach Unentbehrlichkeit völlig überlastet bin. Und das war nur der erste Teil dieser Prüfung. Der zweite Teil, da geht es dem Teufel um die Beliebtheit bei den Menschen. Er meint nur, es wäre ja einfach öffentlichkeitswirksam, wenn Jesus sich von der Tempelzinne so wie ein Basejumper hinabstürzen würde und er würde auf einmal vor den Augen der gesamten Bevölkerung, der Zuschauer, auf den Armen der Engel getragen werden und kommt sicher unten am Fuß der Tempelmauer wieder an. Wow, ey, das kommt in jeder Zeitung am nächsten Tag. Wenn du nur vorher noch bei Sky News anrufst oder bei CNN oder ARD, dann weiß es jeder am nächsten Tag. Wir schalten einen Livestream. Weltweit im Internet übertragen. Das sind bestimmt 50 Milliarden Menschen, die zuschauen. So wird es auf jeden Fall am nächsten Tag als Einschaltquote veröffentlicht. So zählt Idea Spektrum. Okay. Jesus soll ein großes Wunder tun. Das war das Anliegen. Wenn du ein Wunder tust, Jesus, dann glauben so viele Menschen an dich. Das willst du doch eigentlich. Was Spektakuläres. Und wie sehr würden sie dich lieben, die Menschen. Du wärst ihr Held. So was brauchen die Menschen. So ein Idol. So einen, auf den man stolz sein kann. Den man so auf den Fahnen vor sich herträgt. Aber Jesus lehnt ab. Er weiß genau, dass das Streben nach Beliebtheit einem Menschen den Charakter versaut. Und da macht er nicht mit. Wer überall beliebt sein will, muss sich völlig verbiegen. Der muss sich immer an die Meinung der Menschen anpassen. Der muss immer so sein, wie es die anderen gerade erwarten von ihm. Wie es gerade angesagt ist oder trendy. Der wird so richtig profillos. Er muss den Leuten immer nach dem Mund reden. Er darf keine eigene Meinung mehr vertreten. Irgendwo kantig sein oder anecken. Denn darunter leidet ja seine Beliebtheit. In der Versuchung der Beliebtheit spielt es keine Rolle mehr, ob was stimmt oder nicht, sondern die einzige Frage ist nur noch, komme ich an damit? Und das macht den Charakter kaputt. Kennt ihr diese Masche? bei Leuten in einem guten Licht dazustehen? Immer auf der Suche danach, was denken die jetzt über mich? Ich bin damit sehr vertraut. Die dritte Falle, um die Menschen zu verführen, diese Spielregeln Gottes zu verletzen, ist das Streben nach Macht. Der Teufel damals bat Jesus nur um einen kurzen Kniefall. Und keiner sieht es. Da ist ja keiner damit verbunden, der ihn irgendwo mal verpetzen könnte. Nur der Teufel kriegt es mit, dass Jesus so ganz geschwind mal für einen Moment so in die Knie geht vor ihm. Es bleibt alles geheim. Oh, das ist schon verlockend. Ein kurzer Kniefall und auf einmal hat Jesus die Macht über die ganze Erde. Für alle Menschen ist er der sichtbare König der Könige, für die ganze Erde, für alle Menschen. Jesus wollte ihm die Herrschaft übergeben. Nein, der Teufel wollte Jesus die Herrschaft übergeben. Und Jesus lehnt ab. Er ist sich sicher, dass es so nicht geht. Und auch das ist doch heute noch schön und angenehm, wenn man so in seinem Umfeld der Bestimmer sein kann. Sagen kann, wo es lang geht. Es ist doch ein gutes Gefühl zu sehen, wie die anderen so nach meiner Pfeife tanzen. Aber Macht ohne die Bereitschaft und das tiefste Verlangen zu dienen, ist auf Dauer ungesund. Macht ohne die Bereitschaft zu dienen, macht kaputt. Macht macht überheblich. Macht macht einsam. Deswegen macht Jesus nicht mit. Drei Prüfungsfächer. Ich habe sie zusammengefasst unter der Überschrift Leben im Kreis. Dabei hat es Folgendes auf sich. Bei diesen drei Versuchungen des Teufels ist jeweils eine davon der Ansporn für die nächste. Und das bewegt sich immer weiter so. Wer Macht haben will, der muss sich auch unentbehrlich machen, um die Macht zu bekommen. Und wer unentbehrlich ist, der will natürlich auch bei allen beliebt sein. Und wenn das nicht so gelingt, dann, so wie er das will, dann muss er Macht einsetzen. Und so geht das ständig im Kreis. Eins zieht das andere nach sich. Moment, der Kreis geht so rum. Eines hat immer das nächste nach sich gezogen. Und es wird immer schneller. Der Mensch gerät so unweigerlich ins Rotieren. Und reihenweise kommen Menschen, wenn sie diesem Muster, diesem Kreislauf verfallen sind, mit dem Leben nicht mehr klar. Drei Prüfungen, die jeder von uns genauso kennt. Drei Fallen, die der Teufel uns heutzutage stellt. In der gleichen Weise wie Jesus. Unser eigentlicher Hai in unserem Alltag ist also nicht der Stress, ist auch nicht die Arbeit, die uns jeden Tag so viele wichtige und gute Lebensstunden fordert. Der eigentliche Hai in unserem Pool ist der Teufel selber, der uns zu diesem sich immer schneller drehenden Leben im Kreis verführt, durch diese Tricks. Unentbehrlichkeit, Beliebtheit und Macht. Es ist nun in diesen Wochen, die jetzt vor uns liegen, unter dieser Themenreihe Glaube am Montag, mein persönliches Anliegen, dass wir von Jesus lernen, aus diesem und uns wieder vor Augen führen, dass wir aus diesem verhängnisvollen Kreislauf unbedingt ausbrechen müssen. Es entspricht einfach nicht Gottes Spielregeln, uns so zu verhalten. Es entspricht nicht unserer Identität. Wir sind als Menschen dazu nicht gemacht. Nur noch im Kreis zu rennen, restlos überlastet und oder profillos angepasst oder in Macht einsam, das ist das Leben nicht. Wir müssen lernen, Gottes Spielregeln, seine Rahmenbedingungen für unser menschliches Leben zu erkennen und für den Alltag wieder zu gewinnen. Und das geschieht durch diese bedingungslose Rückkehr zu Gott selber, zu unserem Herrn des Lebens, so wie er uns in der Bibel vorgestellt wird. Denn nach Gottes Vorstellungen bewegt sich das menschliche Leben eben nicht im Kreis, immer schneller und immer mehr rotierend, sondern Gott hat sich das Leben im Dreieck vorgestellt. Ein ganz anderer Lebensentwurf. Für Gott gehören zum Leben auch drei Dinge dazu, drei wesentliche Bestandteile, aber die liegen nicht auf einem Kreis, sondern im Dreieck. Ein Teil wird immer gleichzeitig durch zwei andere begrenzt. Dass es sich eben nicht verselbstständigen kann, wie Unentbehrlichkeit, Beliebtheit und Macht. Wenn wir jetzt von Arbeit, Ruhe und Fest reden, ist es in sich immer eine Begrenzung, um in der Balance zu bleiben. Arbeit zunächst einmal gehört also grundlegend zum Leben dazu. Arbeit ist eine Erfindung Gottes. Arbeit ist also zunächst einmal sehr gesund. Wer keine Arbeit hat, der kennt es ja. Oder wer keine Arbeit bekommen kann, arbeitslos ist. Oder dessen Arbeitszeit beendet ist durch den Ruhestand. Der weiß, welche Gefahr darin liegt, auf einmal an seinem Selbstwertgefühl zu leiden. Das setzt einem ganz schön zu, sich so vor Augen zu führen, ich werde gar nicht gebraucht. Die Welt dreht sich ja auch ohne mich. Meine Firma, die kommt auch ohne mich klar. Gut, ich habe jetzt zwei Nachfolger gebraucht, was ich vorher allein machen musste, aber irgendwie geht es trotzdem weiter. Blödes Gefühl. Arbeit hat den Charakter des Gebens, ist eine Investition an Zeit, an Energie, an Kraft. Ich muss was tun, ich verbrauche also in diesem Sinn Kalorien. Da wird was erwartet von mir und ich muss mich diesen Erwartungen auch stellen. Ich muss was investieren, was einsetzen, dass ich leben kann, um das Geld dafür zu bekommen. Das zeigt mir aber einerseits, dass ich gefordert bin, andererseits aber auch, dass ich gebraucht werde, dass ich was einbringen kann. Ich habe ja was zu geben. Ich bin ja eigentlich ein beschenkter Mensch mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Zeit, mit einer Ausbildung. Ich kann was einsetzen, das tut gut. Ich bin nicht überflüssig. Wir werden den Stellenwert der Arbeit nach Gottes Vorstellung am nächsten Sonntag noch etwas tiefer nachdenken, aber heute nur mal so viel. Arbeit gehört als Bestandteil grundlegend zum Leben dazu. Und das dürfen die Schüler auch mal ruhig mit dem Thema Schule in Verbindung bringen. Es gehört grundlegend dazu und ist nicht euer Feind. Und auch nicht der Haifisch. Kati. Wir gehen zum nächsten. Die Ruhe. Die Ruhe hat den Charakter des Empfangens. Also Arbeit, ich gebe was. Ruhe, ich bekomme was. Im Ausruhen kehren die Kräfte wieder zurück. Ausruhen macht den Kopf frei zu neuer Kreativität bei der Arbeit. Ausruhen motiviert auch, die Arbeit wieder anzupacken. Das ist die Bedeutung des wöchentlich wiederkehrenden Ruhetags, den wir ja weitestgehend am Sonntag erleben können. Nicht für alle gleich, aber die meisten können das sonntags erleben, Ruhe haben zu können und pflegen zu können. Da hat sich Gott viel dabei gedacht, diesen Ruhetag in Israels Grundgesetz zu verankern. Da Da hat sich die Bundesversammlung 1945 viel dabei gedacht, den Ruhetag als einen gesetzlichen Feiertag zur Ruhe und zur seelischen Erhebung als Sonntag im Grundgesetz zu verankern unserer Bundesrepublik. Die haben sich viel dabei gedacht, und das ist gut, so ein Geschenk, Ruhe zu haben. Das nächste mag vielleicht überraschen, aber das spielt, wenn man das Alte Testament Israels mal durchliest, eine ganz bedeutende Rolle. Feiern. Das Feiern hat in der Bibel den Charakter der überschäumenden Freude. Der wurde von Gott festgelegt, die sollen mal eine Woche feiern, am Stück. 7 Tage. 3 Festwochen wurden da festgelegt. Ach, extrem, was... Unvorstellbar, welche Freude, welchen Genuss Gott seinen Leuten per Gesetz verordnet. Es ist die Grundlage, genießen zu können. Gott will, dass wir das auch genießen können, was er uns schenkt. Dieses Genießen zeigt sich in einer Zufriedenheit, die selbst noch Platz hat, um andere einzuladen, an diesem großen oder kleinen Fest teilzuhaben. Wir kennen das bei Jahrestagen, also Geburtstagsfeiern werden andere eingeladen oder Hochzeitstagen. Wir machen das im Jubiläum, wir haben da Grund, dankbar zu sein. Wir können es genießen, was Gott uns geschenkt hat und laden andere ein dazu. Also nicht nur auftanken, um dann wieder gleich weiterfahren zu können, sondern genießen, mit wachen Sinnen genießen, was Gott uns geschenkt hat und wir bereits erreicht haben. Da ist ein dankbarer Rückblick genauso charakteristisch für das Feiern wie das stille Genießen des Augenblicks. Ein Fest zu sehen, was Gott uns gegeben hat. Und das ist für manche ein Fest, bei strahlendem Sonnenschein eine Piste hinunterzusausen, wie für andere einen wunderschönen Kaffeenachmittag in Edenbühl zu gestalten. Jeder hat eine andere Form zu feiern und zu genießen, was Gott einem gegeben hat. Aus diesem Grund hat Gott für sein Volk diese Feiern im Jahresablauf festgelegt. Er hat diese vielen Feste erfunden, weil sie für den Menschen wichtig sind. 3 Komponenten im Dreieck angeordnet. Ich finde, das hat Gott ganz schön clever hingekriegt mit diesem Leben im Dreieck. Denn hier wird immer ein Aspekt durch 2 andere in Grenzen gehalten. Dass man das, ein Dreieck dreht sich nicht so flott. Ja, das bleibt immer schön in der Balance. Dadurch verhindert Gott diesen verhängnisvollen, immer schneller werdenden Kreislauf im Alltag. Denn wer in der Gefahr steht, zu viel zu arbeiten, wird durch die gebotene Ruhe am Schabbat oder am Sonntag bei uns wieder rausgeholt. Er muss unweigerlich auf die Bremse steigen, es geht gar nicht anders. Freitagabend, 18 Uhr, stehen die Straßenbahnen still in Israel. Schabbat? Ruhe bis am nächsten Tag, 18 Uhr. Beim Feiern kriegen wir wieder diesen dankbaren Blick auf das alles, was Gott uns gegeben hat. Und dadurch merken wir, wie das Leben auf einmal in eine Balance gerät, wo alles dazugehören kann. Denn wer in Gefahr steht, nur noch zu feiern, der merkt es mal am leeren Geldbeutel. Ich habe zu viel gefeiert, ich muss wieder arbeiten. Zwei begrenzen immer eines, ein drittes. Wenn einer völlig faul beim Ruhen hängen geblieben ist, merkt er, ich muss wieder raus. Es geht nicht auf Dauer gut. Ich brauche Arbeit, um zu wissen, wofür ich da bin, was ich an Begabungen bekommen habe. Dieses Leben im Dreieck wird uns in den nächsten Sonntagen noch weiter beschäftigen. Glaube am Montag heißt nun, dass Gott in meinem Alltag seinen Willen, seine Spielregeln durchsetzen kann. Dass er mich auf den Trichter bringt, wie das Leben aussehen soll, an den ganz normalen Werktagen. Und dabei will er mein Leben nicht beeinträchtigen. Ja, so eng führen, ich muss jetzt Gottes Willen tun. Wie dreckig geht's mir dabei? Das Schöne im Leben wird mir immer vorenthalten. Nein, das ist das Leben überhaupt erstmal, was diese Vokabel Leben verdient. Wenn wir dem Gott des Lebens begegnen, dann entdecken wir immer seine göttlichen Spielregeln und merken, die sind richtig und gut. Die machen Sinn für mein Leben. Und obwohl wir unser Leben vielleicht weiter so im Haifischbecken erleben, sind auch das die Erfahrungen, die Gott uns schenkt, dass er uns dabei versorgt. Er ist mit im Pool. Bei Jesus damals, als er diese Prüfungen erfolgreich bewältigt hat, da kamen die Engel, wird beschrieben, da kamen die Engel und sorgten für ihn. Jesus hat trotz dieser Verlockungen das Leben im Dreieck von Arbeit, Ruhe und Fest nicht verlassen. Er hat sich hier als Gottes Sohn völlig in diese Aufgabe, ganz Mensch zu sein, hinein investiert, hineingegeben. Und wir tun sehr gut daran, das von ihm für uns zu lernen. Wir werden ja in diesen 7 Wochen in unserem Gemeindealltag das an unterschiedlichen Stellen versuchen zu beleuchten. In den Hauskreisen in dieser Woche, da können wir gemeinsam betrachten, wie wir Gottes Versorgung ganz praktisch erleben können. In den Hauskreisen geht es nun um den Hirten, der um unser Wohl besorgt ist und der nichts lieber möchte, als dass wir als seine Schafe gehorsam in seine Herde hineinkommen und ihn vorangehen lassen. Das ist so der Gegenstand der Hauskreise in dieser Woche. Jesus sieht die hirtenlose Bevölkerung und er leidet darunter. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass jeder Einzelne hier aus unserem Gottesdienstraum in seiner Herde einklingt und sagt, Jesus, zeig du mir, wie Leben funktioniert. Zeig du mir dein Leben im Dreieck, wie du es gelebt hast. Ich will es lernen von dir. Sei du mein Hirte. Versorge du mich. Die persönliche Andachtszeit auf der Grundlage von diesem Impulsbuch Glaube am Montag oder Aufbruch Montag hilft uns dabei, unseren Alltag in der ganzen Vielschichtigkeit als Haifischbecken mal genauer beobachten zu lernen. An welchen Stellen bin ich in dieses Leben im Kreislauf hineingeraten, wo sich es immer schneller dreht? Und wie komme ich da wieder heraus? Wie sieht da zum Beispiel, das ist ein Thema in dieser Woche in diesem Impulsbuch, wie sieht zum Beispiel die Gestaltung meiner Zeit aus? Oder wie kann ich geistliche Blockaden überwinden, indem ich dem Gott des Lebens begegne? Oder wie kann ich mich nach Prioritäten auf das Wesentliche im Leben konzentrieren? All das sind Themen, die bei der persönlichen Andacht in dieser Woche zum Nachdenken führen. Und am kommenden Sonntag werden wir uns ausführlich diesem Aspekt Arbeit oder Schule widmen. Arbeit ist ja für die meisten ein wesentlicher Bestandteil des Alltags und für die Schüler die Schule ja genauso, also bei den meisten halt. Wie kann ich nun darin meinen Glauben leben, ist so eine Frage, der wir uns stellen werden. Und die zweite Frage, warum ist es Unsinn, von Work-Life-Balance zu reden? Macht ja keinen Sinn, ja? Warum? Wir werden es mitkriegen am nächsten Sonntag. Es geht darum nachzudenken, wie sieht ein erfülltes Leben an den Punkten aus, die mich herausfordern zu geben. Leistung zu zeigen, zu investieren. Wie kann ich hier Gott erleben? Für heute mal möchte ich erst noch beten. Einfach so ganz persönlich, dass jeder Einzelne in seinem individuellen Haifischbecken merkt, der Hai kriegt mich nicht. Jesus ist mit im Pool Und ich möchte erleben, wie er mich versorgt, er seine guten Hände über mich hält in meinem Alltag und mir zeigt, wie es am allerbesten ist, seine Spielregeln in diese Alltagsgestaltung hineinzubekommen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dir so einen Alltag vorgestellt hast und uns auch mitgeteilt hast, wie das konkret aussehen kann. Und ich danke dir für diese geniale Erfindung, so ein Dreieck hinzukriegen aus Arbeit, Ruhe und Fest, dass wir zur Ruhe kommen können nach der Arbeit, dass wir feiern können und das genießen können, was wir schon erreicht haben, und dass wir von Neuem wieder arbeiten können und merken, dass wir was zu geben haben, dass du uns gebrauchst. Jesus, vielen Dank dafür. Und ich möchte dich konkret darum bitten, dass jeder Einzelne von uns, der jetzt hier in diesem Gottesdienst ist, dich erleben kann in der kommenden Woche. Okay, die Schüler haben jetzt Ferien, das ist jetzt sicher ein Heimvorteil, aber auch da sollen sie erleben können, wie du darin vorkommst, in diesem Ausruhen. Und diejenigen, die arbeiten müssen, die sollen erleben, wie du sie versorgst, mit Energie und mit Kreativität, mit Mut und Standhaftigkeit. Wir wollen erleben, Herr, was du mit uns machen möchtest und wie wir dir konkret begegnen können und wie wir diese Beziehung mit dir hineintragen können in unseren Alltag, in die Gesellschaft, in unsere persönlichen Vernetzungen, in unseren Blick auf uns selber. Jesus, du sollst mehr von uns haben. Nicht nur diese herausgehobenen Sonntage sollen dir gehören, sondern jeder Tag soll dein sein, geheiligt für dich, dass du mit uns das erreichen kannst, was dir für uns wichtig ist. Amen.